Auch ich möchte mich herzlich bedanken für dieses wunderbare Geschehen, Erleben, jetzt heute Abend schon in der Einleitung euren schönen Gesang. Und Freunde, es ist wirklich wunderbar, wenn wir auch im Lied den Herrn loben und preisen können. Ich möchte noch einmal still werden. Und Herr, du kennst jetzt mein großes Thema, Herr, und meine Gedanken, Herr, die du geführt, geleitet hast. Und jetzt bitte ich dich um ein doppeltes Maß des Heiligen Geistes. Herr, ich brauche einmal und einfach immer wieder neu und immer mehr deinen Geist, der uns den Buchstaben lebendig macht. Und Herr, ich preise dich für ein jedes, das du hierher gelockt hast. Heute Abend begegne uns. Herr, hilf uns. Öffne unser Verständnis. Und ich danke dir, denn du bist ganz, ganz wunderbar. Amen. Amen. Meine lieben Freunde, ich habe es schon gesagt, ich will es ganz praktisch sagen, mit diesem Buch Hiob, das ich sehr gut kenne, schon oft studiert habe, gehe ich im Moment schwanger. Meine Freunde, das bedeutet, ich habe damit zu tun, zu kämpfen, zu überlegen, zu fragen. Herr, was willst du? Ich möchte eintauchen in dieses gewaltige Geschehen da, in diesem ersten und ältesten Buch der Heiligen Schrift. Die Tröster heißt mein Thema. Oder unnütze Ärzte, Hiob. Meine Lieben, ich möchte einmal jetzt die Bibel aufschlagen. Und im zweiten Kapitel lese ich von Vers 1 an. Hiob Kapitel 2 von Vers 1 an. Es begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den Herrn, dass der Satan auch unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Meine Freunde, ich möchte sagen, wie gehabt. Ne? Es ist unvorstellbar, das ist nun schon das zweite Mal. Und der Teufel ist immer noch dabei. Und das Unwahrscheinliche, Freunde, Gott lässt sich ein mit dem und diskutiert mit ihm. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du nicht auch auf meinen Knecht Hiob ein Aug gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nicht, schlecht und recht, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Und jetzt wird's neu, passt auf. Du aber hast mich bewogen, dass ich ihn ohne Ursache verderbt habe. Meine lieben Freunde, ein zweites Mal ist dieser Teufel dabei. Und stellt euch einmal vor, was Gott ihm sagt: Du hast mich dazu gebracht, du hast mich bewogen, dass ich ihn ohne Ursache verderbt habe. Meine lieben Freunde, das war ja eigentlich das Rätsel, die Frage, die Herausforderung. Der hat ja doch behauptet, du hast diesen Mann dermaßen gesegnet, das war beinahe wie ein Vorwurf, du hast diesen Mann dermaßen gesegnet, das ist doch ganz klar. Aber wenn du ihm das nimmst, dann wird er dir absagen. Und Freunde, Gott hat sich darauf eingelassen. Und jetzt haben wir doch einen Hiob erlebt, einfach ganz großartig. Ihr erinnert euch, wir haben von diesen Hiobs Botschaften gesprochen. Er hat seine ganzen Herden verloren, auf einen Schlag. Und meine lieben Freunde, dann hat er 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter auf einen Schlag verloren. Und ihr erinnert euch, es hat ihn beinahe zerrissen, er zerriss seine Kleider, er raufte sein Haar, er fiel auf den Boden. Und dann betete er an, Freunde, und sagte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Etwas so Gewaltiges, etwas Übermenschliches, das kann nur ein Gottesknecht, der dem Herrn gehört, und der sich durch nichts, aber auch gar nichts erschüttern lässt. Wenn du 10 Kinder auf einmal verlierst, alle 10, und dann Gott noch lobst und dann betest, dann bist du ein Gigant. Aber meine lieben Freunde, es geht jetzt weiter. Also Gott hat gesagt: Siehst du, ich habe recht behalten. Er ist gottesfürchtig geblieben, gläubig, treu geblieben. Und jetzt passt auf, der Teufel kennt den Menschen. Und es geht jetzt hier weiter, Freunde. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber recke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, seinen Körper. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Meine Freunde, es stimmt, der Mensch hängt an seinem Leben. Das ist ein Instinkt, etwas, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Wenn das nicht wäre, hätten wir viel mehr Selbstmorde. Aber es gibt einen Drang des Menschen, am Leben festzuhalten. Wir gehen zum Arzt, wir schlucken Pillen, wir turnen und wir essen ganz besonders und wir tun alles, um unser Leben zu verlängern oder besser, meine lieben Freunde, gesund zu bleiben. Der Teufel weiß das ganz genau und deshalb hat er zu diesem Gott gesagt: Du, hör mal, es ist schon recht, es ist schon gut, aber du, recke deine Hand aus und taste einmal sein Gebein an, sein Fleisch an, und dann wirst du sehen, wie er dir absagt. Und jetzt stell dir mal vor, der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand. Doch schone sein Leben. Der Feind, Freunde, kann nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Das ist eigentlich ein Trost, Freunde. Und ich möchte noch einmal sagen, heute Abend, ich bin ganz hundertprozentig für mich überzeugt, dass der Teufel mich nicht mehr verklagen kann vor Gott. Er verklagt mich aber bei mir selber. Und ich finde, so viele Menschen, die sind niedergedrückt, weil sie mit einer Not, mit einer Sünde, mit einer Gebundenheit nicht fertig werden. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, siehst du, mit dir ist sowieso nichts los, du schaffst es nicht, du bist immer daneben und es ist nichts. Meine lieben Freunde, ich möchte dir zurufen, mein Bruder, meine Schwester, leihe dem Teufel dein Ohr nicht, es ist der Teufel. Der will dich fertig machen, dir ein schlechtes Gewissen machen. Er klagt dich an. Er ist ein Lügner von Anfang an. Und er ist der Ankläger der Brüder, der Gläubigen. Und er will dich irgendwie so anklagen, dass du da niederliegst und plötzlich nicht mehr weiter weißt, und Zweifel in dein Herz hineinkommt, wisse, das ist und ist immer der Teufel. Meine Freunde, jetzt geht's weiter. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone seines Lebens. Da fuhr der Satan aus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Schweren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Meine lieben Freunde, ich kann mir das nur so vorstellen, dass er das Haus verließ. Meine lieben Freunde, dass er das Dorf oder wo er nun auch gewohnt hat, verlassen hat. Und er ist rausgegangen, Freunde, zum Abfall. Und dort saß er und dort hat er sich geschabt. Das ist ein Bild, wenn man sich das vorstellt, das ist undenkbar. Und jetzt erleben wir noch etwas Grausames. Im Vers 9 steht, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Ich weiß nicht, Freunde, als ich mich vorbereitete, da kam mir plötzlich der Gedanke, eigenartigerweise haben wir von dieser Frau bis jetzt noch nichts gehört. Meine Freunde, diese Frau war die Mutter seiner 10 Kinder. Und diese Mutter, die hat auch auf einen Schlag die ganzen 10 Kinder verloren. Und jetzt hätten wir doch irgendwie denken müssen, dass diese Frau sich äußert, dass wir von dieser Frau, von dieser Mutter hören, wie die das aufgenommen hat, wie die getrauert. Kein Wort, kein Wort. Wir hören von dieser Frau das erste Mal. Jetzt, wo sie kommt und diesem Mann sagt, diesem Todgeweihten, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Meine Freunde, ich muss gestehen, ich hatte eigentlich eine große Verachtung für diese Frau. Und jetzt heute im Gebet, im Studieren, im Meditieren habe ich gedacht, diese Frau, die war doch auch am Verzweifeln, 10 Kinder verloren. Jetzt zweifelte sie natürlich an einem guten Gott, an einem liebenden Gott. Und jetzt ist dieser Mann da immer noch fromm. Und jetzt sagt sie, du leidest dermaßen. Dieser Gedanke kam mir jetzt. Es wäre doch besser, dass du stirbst. Ich kann doch das nicht mit ansehen, wie du dich da schabst auf diesem Kehrichthaufen. Diesem Gott müssen wir doch absagen, den gibt's doch nicht. Das kann er doch nicht zulassen. Was haben wir denn verbrochen, was haben wir denn getan? Und meine lieben Freunde, etwas ist klar, Gott wusste es, dass das, was er diesen Menschen zumutete, dass das eigentlich inszeniert wurde, dass der Urheber dieser Prüfungen, die Gott dann zuließ, der Teufel war. Und er hat gewusst, wie es ihm geht, wie er reagiert hat. Meine lieben Freunde, Gott weiß. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, dass du hier noch auf dieser Erde bist und dass der Feind, der Fürst, der Gott dieser Welt ist. Er kennt alles. Dieser Gott, meine lieben Freunde, weiß. Aber wenn ich jetzt lese, wie dieser Hiob auf dieses Wort seiner Frau geantwortet hat, dann bin ich einfach sprachlos. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die närrischen Weiber. Und jetzt lese ich einmal Weiber. Das steht in meiner Luther. Und Freunde, wenn ich das aus dem Urtext höre, dann heißt es wie die Gottlosen. Die, die Gott nicht kennen. Du redest, wie die närrischen Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollte das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Er hat also nichts gesagt gegen diesen Gott. Freunde, bis jetzt hat er diesen Gott nicht angeklagt. Und es ist eigentlich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und meine lieben Freunde, wir befassen uns ja mit den Freunden. Da aber die drei Freunde, es steht da ausdrücklich Freunde, Hiobs hörten, all das Unglück, das über ihn gekommen ist, kamen sie, ein jeglicher aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Sua und Zophar von Naima. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Meine lieben Freunde, sie wollten ihn nicht fertig machen, sondern sie kamen, um ihn zu beklagen. Aber meine lieben Freunde, nicht nur um zu klagen, sondern sie haben sich gemeinsam fest vorgenommen, ihn zu trösten. Ach, meine Freunde, es ist so unwahrscheinlich. Und da sie ihre Augen aufhoben von Ferne, kannten sie ihn nicht und hoben auf ihre Stimme und weinten. Freunde, die drei Männer weinten. Und ein jeglicher zerriss sein Kleid, und sie sprengten Erde auf ihr Haupt gen Himmel und saßen mit ihm auf der Erde. Du, das war nicht bequem. Die hatten keine Schlafsäcke und die hatten keine Betten. Die saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Meine Freunde, wie heißt denn nun mein Thema? Mein Thema heißt Tröster oder unnütze Ärzte. Meine lieben Freunde, nein, ich wehre mich und ich sage Hiob, nein, das sind keine unnützen Ärzte, nicht. Das sind wirklich Männer, das sind wirklich Freunde, die haben es gut gemeint, die wollten mitleiden, die wollten trösten. Und Freunde, ich habe mit einem Streit bekommen, der hat diese Freunde so fertig gemacht, in seiner Predigt so angeklagt, dass ich dann am Schluss zu ihm kam und sagte, du hör mal, das ist ein Hohn, was du da gepredigt hast. Hast du schon einmal 8 Tage bei einem Schwerkranken zugebracht, Tag und Nacht, und hast nichts geredet, sondern geweint? Und du machst diesen Männern solche Vorwürfe. Und ich muss sagen, Hiob, nein, das sind nicht falsche Ärzte, unnütze Ärzte. Das waren echte Freunde, die es gut meinten und die gekommen waren, um mitzutragen, mitzuleiden und wirklich zu trösten. Meine lieben Freunde, das ist ja eigentlich mein Thema. Und damit habe ich das eigentlich schon jetzt gesagt. Es sind keine unnützen Ärzte. Das hat Hiob behauptet in seinem Schmerz, in seiner Not. Und ich habe mich entschieden, meine lieben Freunde, diese Freunde mit euch zusammen zu studieren. Wisst ihr, die haben so viel Tiefes, Wahres gesagt. Und dann möchte ich jetzt mit euch zusammen dann herausfinden, wo haben sie das Richtige verlassen und Falsches behauptet. Was ist falsch? Wo haben sie sich versündigt? Wo liegen sie falsch? Wo haben sie es nicht begriffen? Meine lieben Freunde, ich bin überzeugt, es sind echte Freunde. Wenn wir das lesen miteinander, mir ist es heute so gegangen, dann musste ich an einen anderen Knecht denken. Hört mir einmal zu. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil. Meine lieben Freunde, da ist noch einer, und ich habe euch schon gesagt, dass dieser Hiob ein Messias-Typus ist, wenn es um das Leiden geht. Freunde, dieser Mann, der war stumm, der war still, der hielt wirklich, wirklich seinen Rücken hin, er wurde geschlagen. Und jetzt sagt er noch seiner Frau, wir haben das Gute von Gott empfangen, sollten wir jetzt das Schwere, das Übel, die Not, die Krankheit, die Schmerzen, sollten wir das nicht auch akzeptieren? Wisst ihr, meine Freunde, ich will euch etwas sagen. Wenn das Buch Hiob hier zu Ende wäre, dann wäre das schrecklich. Schrecklich für uns. Denn wisst ihr, Freunde, da sind wir so klein im Vergleich zu diesem Mann. Wenn hier jetzt das zu Ende wäre und wir sagen müssten, ja, das ist wunderbar, dieser Mann, der hat es fantastisch geschafft und sich überhaupt nicht versündigt in keiner Weise und Hinsicht. Freunde, dann käme ich mir armselig vor. Und ich habe mit einem Theologen einmal gesprochen, der hat gesagt, weißt du, Charles, ich lese den Hiob immer nur bis zum zweiten Kapitel. Das dritte, das will ich überhaupt nicht hören. Und dann lese ich immer noch die letzten Kapitel, wo Gott ihn wieder segnet. Das dazwischen, damit kann ich nichts anfangen. Meine Freunde, wir wären eigentlich fast getrieben, es so zu tun. Denn wenn ich jetzt weiterlese, dann komme ich jetzt zu einer ganz großen Not. Freunde, jetzt komme ich zum dritten Kapitel. Und wisst ihr, da ist es ganz furchtbar. Jetzt fängt Hiob an zu reden, nicht die Freunde. Die Freunde, die wären noch länger still geblieben. Aber jetzt fängt er an. Und meine lieben Freunde, jetzt stellt euch einmal vor, er flucht. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er möchte nicht an den Brüsten seiner Mutter gewesen sein. Er verflucht den Tag und sagt, das sollte nicht geschehen, dass ich lebend auf diese Welt gekommen wäre. Es wäre besser, ich wäre jetzt tot geboren. Und meine lieben Freunde, jetzt bricht alles aus diesem Mann heraus. Und ich sage euch, es ist etwas Furchtbares, wenn man an einem Sterbelager ist, bei einem Menschen, der sein Leben verflucht. Das ist ganz furchtbar. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer noch Menschen erlebt, die dann noch Schächergnade hatten, die zurechtgekommen sind, für die ich noch beten konnte. Aber meine Lieben, da ist es jetzt wirklich ganz furchtbar. Und dann noch dieser Gedanke, den wir lesen im dritten Kapitel, im Vers 25. Aber wisst ihr, es war so schlimm, wenn ich jetzt den Vers 10 noch vorher lese. Wenn er sagt, darum, dass sie nicht verschlossen hat die Tür des Leibes meiner Mutter und nicht verborgen das Unglück vor meinen Augen. Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht verschieden, da ich aus dem Leibe kam? Warum hat man mich auf den Schoß gesetzt? Warum bin ich mit Brüsten gesäugt? So läge ich doch nun und wäre still, schliefe und hätte Ruhe. Meine Freunde, ja, das ist schon unwahrscheinlich. Und ich verstehe den Prediger, der mir sagte, weißt du, also die ersten Kapitel, die ersten zwei Kapitel, das ist wunderbar und dann am Schluss, aber das dazwischen. Freunde, was wollt ihr? Wollen wir das ansehen zusammen? Das dazwischen. Seid ihr interessiert? Wollen wir einmal wirklich erforschen, wo diese Männer dann falsch gesprochen haben und wo recht? Und auch diesen Hiob, der nun plötzlich den Tag seiner Geburt verflucht. Ich verstehe ihn. Es ist er wieder ganz Mensch. Kein Held mehr. Am Boden zerstört. Verzweifelt. Und jetzt kommt noch etwas, Freunde. Ich lese jetzt noch in diesem dritten Kapitel den Vers 25. Hört, was er da sagt. Denn was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Also er hatte die schlimmsten Befürchtungen. Und da möchte ich sagen, meine lieben Freunde, dieser Mann hatte trotz allem Wunderbaren ein falsches Gottesbild. Was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und was ich ersorgte, hat mich getroffen. Und deshalb möchte ich euch sagen, meine lieben Freunde, es ist von ganz großer Wichtigkeit, was wir für ein Gottesbild haben. Und ich frage dich, was ist Gott für dich? Was hast du für ein Gottesbild? Wisst ihr, meine Lieben, ich denke jetzt an einen anderen Mann, der war auch am Anschlag. Diese Männer Gottes. Ich denke an einen Propheten, Freunde, an den Jeremia. Wenn du sein Leben liest, dann siehst du, wie dieser Mann plötzlich nicht mehr weiterkommt, wie er alles über Bord werfen will, wie er aussteigen möchte. Und dann hat Gott mit ihm gerungen und dann hat er plötzlich gesagt, Herr, du hast gewonnen. Ich will wieder. Jawohl, es ist wie Feuer in mir. Ich muss reden, ich muss was sagen. Er war ja so ein Gerichtsprophet. Du hast gewonnen, Gott. Meine lieben Freunde, ich muss da noch einen anderen anführen. Meine Freunde, ein ganz gewaltiger. Ich muss jetzt das erste Buch der Könige aufschlagen. Und hier das 19. Kapitel. Da begegnen wir einem ganz besonderen Mann. Im Kapitel 18 ist er ein Held. Freunde, er trotzt 450 falschen Propheten und Baalspriestern. Und er hat einen solchen Glauben, dass er Feuer vom Himmel runterholt, dass er sogar Wasser nimmt und über sein Opfer stürzt und ein Graben macht um seinen Altar und diesen Graben füllt. Stellt euch einmal vor, er füllt diesen Graben mit Wasser und dann nachher zur Zeit des Abendopfers spricht er mit seinem Gott und das Feuer fällt. Und meine lieben Freunde, das Opfer wird verzehrt und das Wasser wird aufgeleckt. Und Freunde, es bleibt nichts übrig und es ist gewaltig. Und Freunde, jetzt will er das Wasser vom Himmel holen und er betet. Und nach 3 Jahren endlich sieht der Knecht, den er immer wieder da vorwärts schickt, um zu schauen, ob nicht eine Wolke über dem Meer heraufkommt. Und jetzt plötzlich kommt er zurück und sagt, jawohl, du eine kleine Wolke, so groß wie die Hand eines Menschen. Und jetzt glaubt er, dass das Wasser kommt. Und Freunde, jetzt regnet es nach 3 Jahren ein Held. Und Freunde, die ganzen falschen Propheten, die werden jetzt hingerichtet. Und er ist da. Und Israel hat sich bekehrt. Sie haben gesagt, jawohl, Jahwe ist Gott, nicht Baal. Und diese ganzen Götzen, Jahwe ist Gott. Stell dir einmal das vor. Und jetzt kommt eine Frau, eine Böse, das soll es ja geben. Aber meine lieben Freunde, eine Blöde, eine Anmaßende, eine Freche. Achab, das ist dieser König, sagte Isabel an alles, was Elia getan hatte. Und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter, die es ja gar nicht gibt, das hat er gewusst, diese blöden Götzen, die gibt es ja gar nicht. Aber sie lässt es ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seelen einer. Und jetzt können wir es nicht fassen. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin, um seines Lebens willen. Es hatte er plötzlich Angst. Er ging um seines Lebens willen, meine lieben Freunde. Und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener da selbst. Und er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise, und kam hinein und setzte sich unter einen Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser, denn meine Väter, wer hat denn überhaupt schon behauptet, dass er besser ist als seine Väter? Was für ein blöder Spruch, sagt dieser Mensch da unter dem Holunder. Ist das nicht unmöglich? Freunde, das sind Menschen. Gott sei Dank erzählt uns die Bibel nicht nur Heldengeschichten. Zum Teil sind es Helden, aber dann wieder totale Versager. Nachdem der Feuer vom Himmel hat fallen lassen, hat er Angst vor dieser Isabel. Es darf doch nicht wahr sein. Es ist genug, sagt der Gott. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Und legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, stellt euch mal vor, hat er nicht gelobt und gedankt und gesagt, Herr, du hilfst mir, sondern legte er sich wieder hin zum Schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum anderen Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch Kraft derselben Speise 40 Tage und 40 Nächte. Ich bin ja gespannt, was das für ein Essen war. Ne? In der Kraft dieses Essens. Du, das war Kraftnahrung. Wisst ihr, ich musste an diesen Elia denken. Sind alles nur Menschen? Zum Teil starke, herrliche Gottesfürsten. Und dann wieder arme, schwache Versager. Meine Lieben, das ist einfach so. Es gibt nur einen einzigen. Es gibt nur einen einzigen. Der hat zwar auch geschrien, dort im Garten, wo er als zweiter Adam, als zweiter Mensch, die Sündenlast der ganzen Menschheit auf sich auflud, als er gepresst wurde wie eine Olive, als sein Schweiß wie Blut geworden ist, als er zu den Jüngern kam und sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, und sie schliefen. Und er frug, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann plötzlich hat er noch diesen Petrus angesprochen. Wisst ihr, dieser Petrus, der gesagt hat, und wenn ich mit dir sterben müsste, dann, du hör mal, ich werde dich doch nicht verleugnen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und dann hat er ihn gewarnt und sagt zu ihm, du, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Wieder so ein Mensch, überzeugt von sich, er hat es gut gemeint. Dem Knecht da vom hohen Priester hat er noch ein Ohr abgeschlagen mit dem Schwert. Und der Herr sagt, du, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Denn wer das Schwert zieht, der kommt Schwert um. Der kommt um durch das Schwert. Und jetzt ist das derselbe Mann, der flucht und schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist der Mensch. Aber einer, Freunde, Jesus, der Knecht, er hat gesagt, es ist vollbracht. Vater, wenn es dein Wille ist, so gehe dieser Kelch an mir nicht vorbei. Aber wenn es möglich wäre, dann schon. Meine lieben Freunde, wir sind Menschen. Und die Knechte Gottes sind Menschen. Und die Prediger sind nur Menschen. Und die Propheten sind nur Menschen. Aber meine Freunde, es gibt einen, der hat gesagt, kommt. Hiob frug, warum lebe ich? Warum bin ich nicht tot geboren? Viele Menschen fragen, was soll mein Leben? Aber dieser eine hat gesagt, kommt her zu mir, alle. Die ihr Mühe habt, mühselig seid, ausgebrannt, enttäuscht, verwundet. Kommt her. Ich will euch erquicken. Ich will dir Ruhe geben. Du, die Anfechtung ist nicht das Letzte. Es geht wieder aufwärts. Die Zulassung ist nicht das Letzte. Ich helfe dir. Meine lieben Freunde, ist das nicht wunderbar? Ihr Erschöpften, kommt her zu mir, ich will euch Frieden schenken. Ich komme zum Schluss. Warum leben wir? Warum lebst du? Hast du leben wollen? Hat man dich gefragt, ob du geboren werden willst? Warum lebst du? Ich sag's dir, zur Ehre Gottes, weil der Herr dich will und dich gesehen hat vor Grundlegung der Welt, weil Gott diesen Hiob gesehen hat und gewusst, was er ihm zumuten kann, weil Gott gewollt hat, dass er gesegnet ist und nach dieser schlimmen Zeit, meine lieben Freunde, dann noch 140 Jahre lebt und wieder 7 Söhne bekommt und 3 Töchter. Ist das dieselbe Frau, mit der er die gezeugt hat? Ich weiß es nicht. Ich will das im Himmel einmal wissen, ob das dieselbe war. Das will ich wissen. Und meine lieben Freunde, dann hat er alles vielfältig wiederbekommen. Und nach den 140 Jahren starb er lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Meine lieben Freunde, ich freue mich, mit euch da mich hineinzuknien. Macht mit. Und wir wollen zusammen das erforschen. Und es stimmt, mein Thema heißt, sind diese Freunde Tröster oder unnütze Ärzte? Es sind Tröster. Sie wollten trösten. Sie haben es versucht. Aber dann hatten sie auch ein falsches Gottesbild und haben diesen Gott nicht verstanden und meinten, ihn entschuldigen zu müssen bei diesem Hiob. Ihn fragen zu müssen, du, was stimmt nicht, dass Gott dich so fallen lässt, so schlägt? Meine Freunde, wir sind so schnell dabei, irgendwie ein falsches Urteil zu fällen. Möge Gott uns Gnade schenken. Und ich freue mich mit euch, dieses Buch zu durchforschen. Gott segne uns. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Welcher höher ist denn alle Vernunft? Und er leitet deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. kommt gut heim, ihr Lieben. Shalom, Shalom.